Heißt Werner nochmal herzlich willkommen. Diesen jungen Mann aus der Bundeshauptstadt.
Jung, danke.
Bist du noch jung?
Ja, ja.
37, oder?
Aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet, ja.
Also ewigkeitsmäßig gesehen bist du sehr jung.
Die Kinder sagen, ich bin ein alter Sack.
Ja, freue mich sehr, bei euch zu sein, weil irgendwie merke ich, es gibt ja Gemeinden, da freut man sich, wenn man hinkommt, aber es gibt Gemeinden, da fühlt man sich richtig zu Hause, auch wenn man nur unregelmäßig da ist, und ihr gehört zu den Zweiten, wo ich mich richtig zu Hause fühle, wo ich merke, Mensch, hier schlägt das Herz, was uns auch bewegt. Hier geht es darum, Menschen zu gewinnen, nicht, was du sagst, um Kirchenpolitik oder irgend so einen Unsinn. Ganz ehrlich, ihr Lieben, wir haben die allergrößte Botschaft dieser Welt. Das stimmt, oder? Es gibt nichts, was so einzigartig ist wie die Botschaft des Evangeliums. Wisst ihr, zurzeit, ich sitze jeden Tag am Ticker und verfolge, was in Japan geht. Und ich bin bewegt, wenn ich höre, dass es Männer dort gibt, die als Helden dort drüben gefeiert werden, die in das Atomkraftwerk hineingehen und ihr Leben riskieren, in dieses strahlenverseuchte Atomkraftwerk, und alles geben, damit Menschen gerettet werden. Und wenn ich das höre, dann weiß ich, vor 2000 Jahren gab es einen, der hat die Herrlichkeit verlassen, den Himmel verlassen, kam in unsere sündenverseuchte Welt und hat alles gegeben, um uns zu retten. Und wir setzen dann manchmal da, und das kennen wir, wenn wir so rumreisen und Leute sagen, wir sollen 1 Euro investieren in so ein evangelistisches Heft. Ja, das ist doch ein bisschen zu viel Geld. Bist ja ganz ehrlich, wenn Gott alles gegeben hat, alles, um mich zu erretten, um dich für die Ewigkeit zu retten, ich denke, wir sollten alles geben, damit Menschen diese Botschaft hören, damit Menschen in unserem Land und in dieser Welt hören, dass Jesus lebt. Er hat alles für uns gegeben, aber das Genialste ist, er ist ja nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Er hat das Größte, und das werden wir gleich noch hören, für uns am Start. Und deswegen wollen wir diese Botschaft verkündigen, deswegen machen wir Ostern und Summer to go und ich weiß nicht was to go, und ab und zu gibt es einen Coffee to go und dann geht es wieder weiter. Aber deswegen seid dabei, zu erleben, was Gott gerade tut. Hat mich sehr begeistert, von Herbert zu hören. Deswegen habe ich mir auch gleich so ein Heftchen von euch geschnappt, wie ein junges Mädel sagt, Mensch, das ist ja faszinierend. Ich kann auch erleben, wie Gott wirkt. Und dieses Kompliment habe ich vor ein paar Wochen von jemand gehört. Er sagte, wenn man bei Summer to go ist, man hat das Gefühl, ich kann das auch. Und das finde ich faszinierend. Bei uns gibt es keine Stars. Bei uns gibt es nur ganz normale Christen, die außergewöhnliche Dinge erleben. Ich hatte gerade auf der BFP-Tagung im September einen Pastor getroffen, irgendwo aus dem Norden von Deutschland, der sagte, sein 15-jähriger Sohn war mit dabei. Und er kam total begeistert nach Hause und er sagte, er hat in Karlsruhe jemand getroffen, 8 Jahre querschnittsgelähmt. Also eine Seite vollkommen tot, legt diesem Mann die Hände auf und wisst ihr, was passiert? Nichts passiert. Und er war irgendwie sehr entmutigt, geht weg, trifft diesen Mann nach einer Stunde wieder, jetzt hast du gedacht, jetzt kommt's aber, trifft diesen Mann nach einer Stunde wieder, vollständig geheilt. 15 Jahre ist der Typ alt, und erlebt die, wie Gott ihn gebraucht. Und das erleben wir bei Summer to go, ob so spektakulär ist wie diese Geschichte oder unspektakulär, aber für Menschen so notwendig, dass wir rausgehen und das Evangelium verkündigen. Wir hatten einen jungen Typen gehabt, das war in Stuttgart, glaube ich, der war mittlerweile völlig frustriert, weil man jeden Tag diese großen Stories hört, und er hat seit Tagen nichts erlebt. Er traf nur auf Typen, die wollten diskutieren und argumentieren, und er war echt bedient. Und dann traf er auf eine Clique von jungen Leuten, erzählte ihnen, was Jesus heute tut, und dann sagt jemand, ja du, dann bete mal für mich, ich habe Schmerzen, legt ihm die Hände auf, augenblicklich ist er geheilt. Bete für die nächste Person, augenblicklich geheilt. Die gesamte Clique, 12 Leute, alle bekehren sich auf einen Schlag. Hinterher war er nicht mehr frustriert. Wisst ihr, wir erleben Leute, die sagen, Evangelisation ist nicht mein Ding. Ich glaube, die gibt es bei euch nicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, ständig Herbert zu hören und das noch zu sagen. Ich habe mich eben gerade gefragt, was wir überhaupt hier wollen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie vielleicht ist es doch gut, dass wir hier sind. Aber vielleicht denkst du, dass irgendwie, ich bin doch mehr zu anderen Dingen berufen. Du wirst keine Angst haben, du musst nicht als Evangelist in irgendwelche Länder gehen, so wie wir es tun. Aber du bist hier als Licht, als Salz, als Zeugnis in dieser Stadt, in diesem Land, um Menschen zu bezeugen, dass Jesus lebt. Und Gott möchte dich gebrauchen, ob du bei einem Togo dabei bist, bei den Outreaches hier, aber sei am Start für Jesus. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Global Outreach Day. Also ich muss sagen, den Namen fand ich richtig göttlich, weil genau darum geht's. G-O-D, es geht um Gott. Und als ich in Pakistan diese Vision bekam, ich war für 2 Tage im totalen Ausnahmezustand. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe gesagt, Gott, wer bin ich? Ich meine, die Vision ist es, an einem Tag weltweit in über 200 Ländern mit Millionen von Christen überall das Evangelium zu verkündigen, in Einheit mit Gemeinden, mit Werken. Es geht um keinen Preacher. Du findest noch nicht mal unseren Namen auf diesem Dings, noch nicht mal No Limit steht drauf. Ach Mensch, vielleicht sollten wir das zwar wenigstens ein bisschen bekannt werden. Darum geht es gar nicht. An diesem Tag geht es nur um eins, dass Jesus bekannt wird, überall auf der Welt. Stellt euch mal vor, in China, vielleicht beim 2. oder 3. Global Outreach Day, wir planen ja nicht nur für ein Jahr, wir planen für Jahre, stehen 10 Millionen Christen auf und verkündigen das Evangelium, dass die Regierung wackelt. Ihr Lieben, wenn wir aufstehen in Einheit und in Entschiedenheit, was kann in diesem, in unserer Welt geschehen? Und ich glaube, das kam aus dem Herzen Gottes. Und ich habe nur gesagt, Herr, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du zu dem Richtigen redest, ich heiße nicht Lauren Cunningham, ich heiße nicht Reinhard Bonnke, aber Gott braucht ja keine Brille. Wir müssen manchmal richtig hören, aber Gott wusste schon, zu wem er spricht. Ich habe das dann aus Spaß so zum Lauren Cunningham ihm das erzählt, als wir ihn getroffen haben auf Hawaii. Und Lauren sagte, naja Gott, wenn Gott Menschen beruft, dann beruft er sie, weil er weiß, wie groß er ist, nicht wie groß wir sind. Da hat er recht gehabt. Und was danach geschehen ist, ist für mich wie ein Traum. Die letzten Monate waren wie ein Traum, auch wenn der Traum anstrengend ist. Weil ich reise sehr viel oder wir reisen sehr viel jetzt rum. Wir haben uns zuerst mit Reinhard Bonnke in Frankfurt getroffen. Ich wollte wissen, was sagt Reinhard dazu? Ich habe zuerst meine Frau gefragt. Nee, zuerst Stefan, dann meine Frau und dann Reinhard. Weil meine Frau war nicht da, deswegen zuerst Stefan. Und wir saßen mit Reinhard für 2 Stunden zusammen und ich musste auf dem Nachhauseweg immer in mein Handy reingehen und mir das Foto angucken und sagen, nein, Werner, du hast es nicht geträumt. Reinhard sagte, ihr Lieben, das ist von Gott, diese Vision ist von Gott, ich stehe dahinter, ich werde euch Türen öffnen, wir treffen uns mit Brian Houston und mit dem und mit dem. Und er macht Türen auf, hat dann gleich Rory Alec von God Channel angerufen und die überlegen, das Ganze jetzt live zu übertragen. Wir hatten dann Gespräche mit Mark Anderson. Der ist nicht hier groß bekannt, aber weltweit dreht er ein Riesending. Zu seinem Laden gehören 1200 Missionswerke. Jugend mit einer Mission, Campus für Christus und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe den getroffen auf Malta und der Mark Anderson sagt, Werner, diese Vision ist von Gott. Weil Gott hat mir das Gleiche vor 5 Jahren gesagt. Perfect Timing. Er ist als unser Partner dabei und so sitzen mit uns im Boot, Jugend mit einer Mission, Campus für Christus und so weiter und er holt die alle mit ins Boot. Ich habe gedacht, Gott, das ist faszinierend. Wir beiden, also nicht irgendwelche großen Global Player. Ich habe immer aus Spaß gesagt, unser Büro in Berlin, das müsstet ihr mal sehen, ist so groß wie der Abstellraum bei Joyce Meyer, wo sie das Toilettenpapier für die Mitarbeiter lagern. Einfach mal, damit ihr mal einen Eindruck kriegt, wen Gott hier berufen hat. Wir haben nicht die Ressourcen, wir haben nicht die Finanzen, wir haben, ich weiß nicht, was wir alles nicht haben, aber ich merke, eins haben wir, eine Leidenschaft, dass das geschieht. Und jetzt fangen an, Dinge zu geschehen, die sind außergewöhnlich. Ich hatte ein Skype-Meeting gehabt mit Graham Power, Global Day of Prayer. Und die Leute haben ein Netzwerk von 450 Millionen Christen, die durch Global Day of Prayer beten. An einem Tag beten dort, meine ich, 50 Millionen Christen. Und dann sagte der Graham Power vom Global Day of Prayer, Werner, was könntest du dir vorstellen, dass der Global Outreach Day Pfingstsamstag ist und dann am Pfingstsonntag kommt der Global Day of Prayer, wir evangelisieren weltweit in 200 Nationen und dann wird am Sonntag gebetet und wir hören Zeugnisse, was Gott in der gesamten Welt getan hat. Wir werden das in diesem Jahr vorstellen, TBN und God Channel überträgt live. Wisst ihr, ich komme mir wirklich vor, als wenn das alles ein Traum ist, als wenn ich wach werde und dann sitze ich wieder irgendwo, weiß ich nicht, aber das ist kein Traum, es ist Realität. Und unsere Vision ist, dass es nicht das erste Mal, sondern in Einheit und in Geschlossenheit gehen wir raus, überall auf der Welt, um das Evangelium zu verkündigen. 2 Dinge könnt ihr für uns tun. Nummer 1, euch zu sagen, dass ihr evangelistisch dabei seid, brauche ich glaube ich gar nicht. Ich muss ja nur einen Termin durchsagen, dann läuft das von selbst. 26. Mai 2012 geht's los. Also ich glaube, andere muss ich in Bewegung setzen. Ihr bewegt euch ja schon. Aber trotzdem, ich glaube auch toll, wenn ihr mit am Start seid. Und wir wissen, da haben wir ein paar ganz heiße in Darmstadt unterwegs und wo auch immer ihr dabei seid. Nummer 2, wir brauchen ernsthaft Gebet. Das Ding ist so heiß und das merke ich. Das Ganze hat das Potenzial, der größte evangelistische Outreach der Geschichte zu werden. Und wir wissen nicht, was der Herr tut, doch wir erleben es gerade. Und das ist erstaunlich. Und das Dritte ist, da braucht ihr jetzt keine Sorge haben, das Dritte ist, was wir brauchen, sind natürlich Finanzen. Aber das habe ich dir auch schon gesagt, jetzt kommt nicht die flammende Finanzrede und ich setze euch unter, ganz im Gegenteil. Ich hatte neulich mit jemand gesprochen, die sagte, wisst ihr, schneide das doch in viele kleine 10-Euro-Stückchen und mit vielen Christen gemeinsam können wir solch ein gigantisches Ding bezahlen. Also wenn du sagst, ich will mich da nicht dran beteiligen, dann wird Stefan am Ende auf dich warten, um dich zu überzeugen, dass es falsch ist. Nee, dann kannst du ganz entspannt sein. Wenn du sagst, ich gebe so viel, ganz ehrlich, ich gebe genug, sei völlig locker. Wenn du sagst, ganz ehrlich, ich möchte ein Teil dessen sein und ich würde einmal im Monat auf ein Big Mac-Menü und einen Kaffee, das sind ungefähr 10 Euro, verzichten, um monatlich für ein Jahr oder für zwei oder was immer du willst. Wir sind ja hier nicht in Nordkorea. Du willst das mit unterstützen, dann lasse ich jetzt das Ganze einfach mal rumgehen. Und wenn du magst, nimm einen Zettel davon. Wenn du nicht magst, lass das Ganze wieder weitergehen. Dann kannst du ihn entweder uns überweisen oder auch heute schon gleich ausfüllen und hinterher am Büchertisch mir geben. Büchertisch muss ich auch noch was sagen. Wir machen ja ständig neue, altmodisch gesagt, Traktate. Wir nennen sie evangelistische Hefte, weil Traktate kommen von Traktieren. Wir haben jetzt, ich sag mal, wir machen gerade eins von Nina Hagen. Wir machen jetzt eins für Heavy Metal Freaks. Wir machen eins für Kinder. Und jetzt haben wir eins, da war ich so richtig, das begeistert mich total, weil für diese Zielgruppe gibt es schier gar nichts. Ich sag mal, Menschen ab 70, 75, 80 aufwärts bis über 100 haben ein ganz tolles Heft gemacht, was wirklich ein Hammer ist für Altersheime und so weiter oder für deine Omi oder. Das heißt, das Beste kommt noch. Und das ist unsere Überzeugung, oder? Wenn wir gestorben sind, ganz ehrlich, ihr Lieben, sonst können wir hier nach Hause gehen, wir glauben, dass das Beste noch kommt. Also wenn ihr ein paar Heftchen mitnehmen wollt, haben wir alle dort vorne. Und dort haben wir auch, und da haben Stefan und ich lange dran gearbeitet, ein Arbeitsbuch How to Go. Das hatten wir bei der vorletzten Tour noch nicht, haben wir im letzten Jahr erst rausgebracht. Ein Arbeitsbuch über zeitgemäße und effektive Evangelisation. Das Ding ist sowas von praktisch. Wir haben erlebt, letztes Jahr Ostern to go, wie ein junger Typ mit seiner Schwester kam und sagte, Evangelisation ist nicht so mein Ding. Und dann hatten wir beide so das Teaching gemacht. Er ging raus aufgrund von diesem Teaching, kam am Abend zurück und sagte, es haben sich 12 Leute bekehrt. Ich dachte, dass ich das gehört habe. Ich stelle mir vor, Evangelisation wäre sein Ding gewesen. Da brauchten wir in Berlin gar nicht mehr rauszugehen. Ihr Lieben, er sagte, ich kann das nicht und führt 12 Menschen zu Jesus. Ganz einfach, weil das Ding ist extrem praktisch. Wie du mit deiner Art, mit deinem Temperament, mit deinem, wie auch immer du gestrickt bist, ganz authentisch Menschen so ansprechen kannst und sie im Gespräch dazu hinführst, wenn sie offen sind. Also Hardcore-Atheisten wirst du auch hiermit nicht auf den Kopf stellen. Dazu brauchst du vielleicht einen Baseballschläger oder so, aber nein, Spaß, ne? Also ich hoffe, ihr versteht, dass es ein Spaß ist, ne? Aber wenn ihr das ein Jahr ernsthaft macht und sich keiner bekehrt hat, könnt ihr wieder zu uns kommen, kriegt ihr das Geld wieder. Da ist eine Bekehrungsgarantie dabei. Also die geben wir. Wie, wenn das nicht funktioniert, 4 Wochen Umtauschrecht. Hier geben wir dir ein Jahr. Aber dazu ist das hier, das ist mein Buch, was ich total liebe. Apostelgeschichte 29. Weiß jemand, was da steht? Die Bibelfesten wissen, die Apostelgeschichte geht nur bis 28, aber zu sagen, die gibt's nicht, das ist falsch. Weil ganz ehrlich, Gott hat nie aufgehört, Geschichte zu schreiben. Petrus und Paulus sind tot, aber heute bist du hier. Und ich auch. Luther ist auch nicht mehr im Staat, aber wir sind heute hier. Und dieses Buch, ich liebe das. Und das fordert mich extrem heraus. Vielleicht denkst du, so ein Evangelist, der macht nichts anderes als evangelisieren, völlig falsch. Ich sitze auch manchmal da im Büro, mein Arbeitskollege, der kann nicht machen, was ich will, der hat sich schon bekehrt. Aber ich sag euch gleich, wie ich hierdurch evangelisiere. Also zum Beispiel für den Monat Juni, alle Monate sind drin, Januar bis Dezember, Monat Juni, lebe im Maximum Gottes und jetzt kommt dein Part, wo du Geschichte schreibst. Jetzt kommen 4 Seiten, wo du aufschreibst, nicht in der Anbetung hat der Herr gesagt, er liebt mich, steht in der Bibel, brauchst dir nicht reinschreiben. Hier steht drin, dein Arbeitskollegen oder in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder in der Uni oder wo immer du bist, hast du jemand von Jesus erzählt. Und zwar jede Woche. Was wir wollen, sind keine Veranstaltungen, machen wir auch, aber es ist Lebensstil. Und ich sage euch, als ich das angefangen habe, es hat mich total herausgefordert. Aber was ich gemerkt habe, ich evangelisiere an Orten, wo ich es nie vorher gemacht habe. Lidl zum Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen, bei Lidl zu evangelisieren? Ich meine, ich stelle mich da jetzt nicht an die Kasse und sage, kehrt um! Dann denkt wer jemand, ich bin hier von Aldi oder so. Ich stehe bei Lidl an der Kasse mit meiner Tiefkühlpizza und stehe vor dem Kassierer und sage zu ihm, wissen Sie, ich finde Sie sowas von freundlich, ich würde Sie hier zum Mitarbeiter des Monats wählen. Der grinst mich erstmal an. Ich meine, der ist wirklich so nett. Und dann sage ich, ich habe was für Sie und gebe Ihnen eins meiner Hefte. Das nächste Mal, als ich wieder mit meiner Tiefkühlpizza da am Band stehe, guckt er mich an und sagt, ich habe das Heft gelesen mit meiner Frau. Das ist ja erstaunlich. Also beim nächsten Mal, ich kam aus dem Büro raus, er von Lidl, haben wir uns eine halbe Stunde intensiv über Jesus unterhalten. Ich mache das über ein Jahr und mittlerweile jede Woche ist so voll, dass ich schon manchmal Platz brauche, um noch irgendwas hinzuschreiben, erlebe ich Dinge, die sind außerordentlich. Ich hatte argentinische Pastoren bei mir im Büro von großen Gemeinden und dann waren wir in der Stadt unterwegs. Ich meine, in solchen Augenblicken denkt man nicht unbedingt an Evangelisation. Da redet man darüber, was der Herr tut. Und dann waren wir bei Starbucks und ich stehe dort in der Schlange in Richtung leckeren Kaffee, stehen vor mir so ein paar Frauen. Und ich komme kurz mit denen ins Gespräch. Wie vorbereitet? Argentinische Pastoren können ja gut Spanisch. Mein Spanisch, hasta la vista, Baby, das war's dann auch. Durch diese Pastoren konnte ich mit den Frauen vor mir sprechen und ich höre, das ist das Hockey-Nationalteam aus Uruguay. Kommen gerade von der WM, haben fürchterlich verloren. Und dann erzähle ich der Frau vom größten Sieg, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Seine Auferstehung, das ist der größte Sieg. Auf dem Weg zum Kaffee, mitten im Starbucks, gibt die Frau ihr Leben Jesus. Ihr Lieben, was ich seitdem erleben darf im Alltag, und ich rede von Alltag, ist erstaunlich. Und dafür möchte ich euch fit machen. Also nehmt das ganze Zeug mit, nicht weil wir Bücher oder Hefte verkaufen wollen, sondern ganz ehrlich, weil wir alles geben wollen, dass unser Land die beste Botschaft hört, die es überhaupt nur gibt. So, ein bisschen Zeit habe ich gehört, aber auch nicht zu viel, oder? Ich habe Zeit. Ich möchte ein bisschen was sagen zu dem Thema, du hast mehr als du denkst. Sag mal, ich habe mehr als ich denke. Okay, hol dein Portemonnaie raus, guck rein. Jetzt kannst du sagen, ich habe doch nicht mehr, als ich dachte. Es geht nicht um Geld. Überhaupt nicht. Vielleicht denkst du, jetzt kommt er ganz geschickt mit seiner GOD-Karte, jetzt kommt das mit, nee. Nein, es geht überhaupt nicht um Geld. Weil Geld, ich sag mal, brauchen wir alle, brauchen wir zum Leben, gar keine Frage. Aber es gibt Dinge, die sind viel wichtiger als unsere paar Euros. Ich war vor einigen Jahren in Nigeria und war dort in einer Ecke, die war sowas von arm, sowas habe ich noch nie gesehen. Solch eine krasse Armut, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Und eine Frau lief vor mir, die dort wohnte, und sie war am Preisen. Halleluja. Ich stand da, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wie man in solch einer armen Gegend so fröhlich sein kann, ich wollte die am liebsten mitnehmen nach Deutschland, um unseren ganzen Meckerfritzen Ne, ich meine, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und diese Frau aus der ärmsten Ecke war dabei, Gott zu preisen und zu feiern. Da habe ich gedacht, genau das. Sie hat was verstanden. Wenn wir Jesus haben, wir haben einen Reichtum, der ist gigantisch. Selbst wenn wir nicht nur noch einen Euro in der Tasche haben. Wenn wir ihn haben, haben wir solch einen Reichtum. Und um den geht's. Ich habe vor einiger Zeit einen kurzen Bericht gelesen in einer Zeitung von einer Frau in Belgien, die sehr arm gelebt hat. Und den Bericht fand ich faszinierend. Sie starb und ihr ganzes Haus wurde geräumt und was man dort gefunden hat, das waren Möbel, die hat man gleich zum Sperrmüll gebracht. Und dann ging man auf den Dachboden, dort standen ein paar alte Kisten rum und auch das wollte man gleich zum Sperrmüll bringen. Und einer der Arbeiter macht eine Kiste auf und zieht etwas raus und er kann es gar nicht fassen, was er dort sieht. Einen echten, originalen Van Gogh. Sie prüfen das Bild und stellen fest, dieses Bild ist ein echter, ein originaler Van Gogh. Stellt euch vor, diese Frau hat Zeit ihres Lebens unten in ihrer Wohnung gelebt, bettelarm, und hatte das Vermögen auf dem Dachboden. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie vielen Christen geht es so? Wir leben geistlich arm. Freuen uns, wenn wir irgendwie durch die Woche kommen und dann gibt es Sonntag wieder so ein bisschen Lobpreis und dann eiern wir wieder durch die Woche. Ganz ehrlich, Gott hat uns zu viel mehr berufen. Wir haben einen Reichtum, und ich rede immer noch nicht von Geld, der weitaus größer ist. Epheser 1, er hat uns gesegnet. Was? Gemäß Hartz IV? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Mit jeder geistlichen Segnung. Hier ist ein Reichtum, der ist fantastisch. Hier ist eine Hoffnung und eine Kraft für dein Leben. Was hat Jesus gesagt? Meine Depression gebe ich euch. Nein, er hat gesagt, meine Freude gebe ich euch. Meine Freude, auch in den schwersten Situationen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Wie viele reiche Menschen habe ich in meinem Leben getroffen? Vor 3 Jahren bin ich nach Florida geflogen, um einen Milliardär zu treffen. Habe Millionäre, Milliardäre getroffen. Aber ganz ehrlich, Leute können solch ein Vermögen haben. Das Kostbarste können wir mit Geld gar nicht kaufen. Das Kostbarste ist bei Gott und wir bekommen es geschenkt. Aber es ist die Frage, wollen wir wie die Frau einfach ganz gewöhnlich leben in Normalität und Armut oder wollen wir das, was Gott für uns hat, komplett erfahren und erleben? Ich schätze mal, ihr gehört zu denen, die das wollen, was Gott hat, oder? Markus 3, da steht für mich das Höchste, was Gott für uns hat, wozu er uns berufen hat. Da war nämlich Jesus mit seinen Freunden dort am Start. Und dann steht dort, und Jesus rief sie und er ruft auch dich. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ruft er dich heute Abend, ihn kennenzulernen. Nicht nur in eine Kirche einzutreten und irgendwas, nee, nee. Hauptsächlich, es ist gut, in einer Gemeinde zu sein, gar keine Frage, aber unsere Hauptberufung ist eine ganz andere. Er ruft sie zu sich, damit sie bei ihm seien, damit er sie aussendet zu predigen und Vollmacht zu haben. Wozu sind wir berufen? Das erste und der größte Ruf überhaupt ist, bei ihm zu sein, Gottes Freunde zu sein. Ganz ehrlich, ich meine, Stefan und ich, wir sind beides ziemlich aktive Typen und wir könnten machen und tun und so weiter, aber ohne diese nahe Beziehung zu Gott wäre das doch alles hohl. Ohne das, ihn zu kennen, wir könnten evangelisieren, in den Himmel kommen und so nicht erarbeiten. Ich erlebe es eher andersrum. Wir haben Jesus erfahren. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, ich habe 21 Jahre in Hannover nie das Evangelium gehört. Ich bin damals lang gefahren, mein Traumwunsch war ja nicht Pastor zu werden, ich wollte ja Rockstar werden und dann hatte ich ja meine ganzen Stars dort gesehen und getroffen und so wollte ich ja eher einer sein wie die Typen. Und dann hörte ich einmal das Evangelium, was Jesus für mich getan hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist. Ich habe ein einfaches Gebet gebetet. Wisst ihr, was das Erste war, was ich hinterher gemacht habe? Ich bin nach Hause gekommen und habe den Ersten, den ich getroffen habe, gleich alles, was ich von Jesus wusste, ich war schon nach 3 Minuten fertig, ich wusste noch nicht viel, aber ich habe alles, was ich wusste, habe ich dem erzählt. Ich habe angefangen zu evangelisieren. 27 Jahre später, ich habe nicht aufgehört. Gab auch manche Downs, gab manche Rückschläge, gab manche schwere Phasen, aber ich habe nicht aufgehört. Wisst ihr, das Entscheidende ist diese Erfahrung der Liebe Gottes. Jesus hat nur nichts getan. Da ging der Himmel auf und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich habe auch 3 Kinder und ich weiß noch, als unsere erste Tochter zur Welt kam, die lag in ihrem Körbchen. Sie hat noch nichts getan. Sie konnte noch nicht mal irgendwas sagen. Nur brrrr, ab und zu mal. Und ich stand fasziniert für eine Stunde manchmal. So kam es mir vor, vielleicht waren es nur 10 Minuten, aber stand ich davor und sagte, oh, sie ist süß, ist sie. Und ich war vollkommen fasziniert. Sie hat nichts getan. Das Einzige, was sie tun konnte, konnte man riechen. Die Windel voll. Wisst ihr, selbst wenn wir noch nichts getan haben für Jesus, Jesus schaut dich an, voller Liebe und Begeisterung. Wenn wir aufrufen, Sama to go und to go, ja komm überall mit, nimm alles mit. Aber ganz ehrlich, wir gehen heraus aus der tiefen Erfahrung, dass Gott uns total liebt. Wir gehen nicht raus wie die Zeugen Jehovas und gehen von Tür zu Tür, um eins der 144.000 Plätze zu sichern. Dein Platz ist schon gesichert, wenn du Jesus angenommen hast und tust, was er dir sagt. Dann ist dein Platz total gesichert. Wir gehen raus, weil wir Menschen von dieser Liebe weitererzählen wollen, weil wir entzündet sind von einem Gott, der alles für uns gegeben hat. Psalm 25, sagt David, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Stell dir mal vor, du kannst so nah mit Gott leben. Er zieht dich in sein Vertrauen. Wisst ihr, ich kenne Gebetszeiten, da sitze ich da Wenn ich die Augen zu lange zumache, dann schlafe ich ein. Stefan und ich waren neulich in einem Gottesdienst. Nee, ich erzähle es besser nicht. Ich wurde wach, weil er geschnarcht hat. Nee, wir beide saßen im gleichen Boot. Wisst ihr, ich kenne Gebetszeiten, da denkst du, Mensch, wie ist denn jetzt das Formel-1-Rennen ausgegangen? Wenn du es noch nicht wusstest, Vettel hat gewonnen heute. Halleluja. Vollkommen wurscht, ob der gewonnen hat oder nicht. Es geht um mehr. Obwohl ich mich freue darüber. Aber wisst ihr, ich kenne auch Gebetszeiten, da musste ich mir die Schuhe ausziehen, weil ich wusste, Gott ist da. Seine Gegenwart war so stark. Manchmal muss ich mich da durchquälen, mal erst mal eine halbe Stunde beten, bis ich meinen ganzen Werners Probleme abgelegt habe. Aber wenn wir durchdringen, hey, in seiner Gegenwart ist solch ein Reichtum. Er will dich in sein Vertrauen ziehen. Ich meine ganz ehrlich, was wünschte ich mir? Bill Gates würde mich in sein Vertrauen ziehen. Und wann immer ich ihn anrufe und sage, du Onkel Bill, mein Konto ist leer, kein Problem, ich überweise dir wieder eine Million. Ich würde ihn zurzeit öfters anrufen, weil wir viel Geld brauchen. Aber ich kenne ihn nicht. Schlimmer ist, er kennt mich nicht. Wisst ihr, wir kennen Gott, der mehr hat als ein Bill Gates. Er möchte uns, dich, in sein Vertrauen ziehen. Und die kostbarsten Augenblicke in meinem Leben waren die Augenblicke, wie zum Beispiel der Augenblick, als Gott in Pakistan zu mir gesprochen hat. Und ich stand dort mit Tränen in den Augen und Gottes Nähe war so stark. Das Höchste, wozu wir berufen sind, ist, ihn zu schauen. 2. Korinther 3, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht, was? Die Herrlichkeit des Herrn an. Psalm 34, wir blicken auf ihn und was? Fallen in ein Burnout, in eine Depression? Nein, strahlen. Kennst du das, oder? Ich hatte Phasen in meinem Leben, die waren so heftig und dann kam ich, war ich manchmal zu Hause und war am Meckern. Meine Frau hat gesagt, Werner, geh in den Wald, du hängst mir aus dem Hals raus. Oh oh. Das hat sie wirklich fast so gesagt. Aber im Wald nicht, weil ich ein Naturfreak bin, auch wenn ich die Natur mag, sondern ich bin oft Stunden im Wald irgendwo unterwegs und suche Gott. Und wenn ich reingegangen bin in solch eine Gebetszeit, dann war ich manchmal noch, habe ich auf alles Irdische geschaut, aber nach einer Zeit, als Gott kam, bin verwandelt wieder nach Hause gekommen, weil ich wusste, hey, Gott ist größer als meine ganzen kleinen Problemchen und so weiter. Und er hat den Sieg, egal wo auch immer ich gerade durchgehe. Seine Herrlichkeit zu schauen. Ich war vor, weiß nicht, schon ein paar Jahre her in Indien auf einer großen Evangelisation, hatten zwischendurch Gottesdienste in kleinen Dörfern und ich habe unglaubliche Armut dort erlebt. Und auf dem Rückweg hatte ich einen Stopover in Dubai. Und Dubai ist irgendwie eine verrückte Stadt. Ich meine, also diese Ölscheiß, die sind echt ein bisschen crazy. Mitten in der Wüste hämmern die eine Stadt aus dem Boden, wie New York. Selbst Gras wächst dort, obwohl Wasser teurer ist als Öl. Also ist wirklich eine interessante Stadt. Und ich hatte eins im Sinn, dort gibt es das einzige 7-Sterne-Hotel der Welt. Und ich habe gedacht, das würde ich gerne sehen. Ich hatte gehört, man kommt nicht rein, das geht gar nicht, aber zumindest an dem Strand liegen. Also fuhr ich in Badeshorts mit meinen letzten $10 in der Tasche, die ich hatte, weil ich habe alles für die Evangelisation ausgegeben, fuhr ich zu dem Strand und lag dort eine Zeit. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, du wärst doch nicht Werner, wenn du es nicht versuchen würdest, in das Hotel reinzukommen. Nein, der Versuch ist es wert. Also gehe ich über die Brücke rüber, die ganzen Security-Typen stehen da und machen so. Ich sage, hey, das ist klasse. Die denken, ich bin ein Hotelgast. Ich meine, wie lustig, ne? Dort das teuerste Hotel, $20,000 die Nacht. Wollte auch gerne da schlafen, aber erstens wäre mir mein Geld zu schade. Aber stell dir mal vor, du schläfst in einem Hotel, wo die Nacht $20,000 kostet. Ich würde ständig wach werden. Ich dachte, schon wieder $100 verpennt. Ich könnte gar nicht schlafen. Ich würde irre werden. Was könnten wir mit $20,000 machen? Wisst ihr, und dann stand ich, gehe über die Brücke rüber, die ganzen Ölscheißränder rum und Werner in Badeshorts, was für ein Bild, mitten durch. Die Tür geht auf und dann stand ich drin. Ich sag, Herr, bin ich schon da? Ich habe gedacht, neues Jerusalem. Wirklich, so ein Reichtum habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Gold, sowas, also gigantisch, was ich dort gesehen habe. Bin aber ganz schnell wieder gelandet, weil die Security-Typen am Eingang sagten, Sie wünschen? Ich sag, ja, was ich wünsche, eine Nacht in eurer Suite hier. Ich durfte mir das Hotel ansehen, aber dann bin ich auch schon wieder rausgegangen. Ging dann so am Strand lang und war so am Beten, dann lag dort eine Yacht Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, mit wahrscheinlich nur Milliardären drauf, die tranken ihr Champagner. Und ich stand da mit meinen 10 Dollar in der Tasche und träumte. Einer dieser Ölscheichs müsste doch jetzt runterkommen mit seiner blinden Tochter. Ich lege der Tochter die Hände auf. Die geheilt, der Ölscheich sagt, 10% oder noch besser 50% meiner Ölquelle gehören dir. Wisst ihr, was geschah? Ich stand da mit 10 Dollar, nichts geschah. Aber ich komme viel rum in dieser Welt, darf viel sehen. Was ich dort an Reichtum gesehen habe, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. In so kurzen Augenblicken, dieses Hotel, diese Yacht, alles. In dem Augenblick kam ein Wort in mein Herz mit so viel Kraft, was Paulus geschrieben hat an die Korinther, was kein Auge je gesehen hat, in kein Menschens Ohr, in kein Menschens Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dann stand ich da, sah das Hotel, sag Mann, was für eine billige Absteige. Ihr Lieben, es ist kein Spaß. Wenn du wüsstest, wie deine Ewigkeit aussieht, wenn du wüsstest, was Gott für dich bereitet hat in der Ewigkeit, aber das Coole ist, wir müssen nicht auf das warten, was in der Ewigkeit für uns vorbereitet, sondern er hat hier in dieser Welt Dinge für uns vorbereitet. Wisst ihr, was wir gerade erleben in diesem Global Outreach Day, das übertrifft alle meine kühnsten Träume in meinem Leben, alles zusammengepackt, ergibt nicht mal halb so viel wie das, was Gott für mich hat. Gottes Traum für dein Leben ist viel größer. Gib dich nicht mit wenig zufrieden. Jesaja 55, ich kenne eure Gedanken, sagt der Herr, ich kenne das alles, aber meine Gedanken sind viel größer. Früher habe ich gedacht, na klar, Gottes Gedanken sind ganz anders. Der wird mich irgendwie in den Dschungel schicken, da renne ich rum und muss irgendwie Musik hören, die ich nicht mag und essen, irgendwie Sushi und ich weiß es nicht was. Wisst ihr was? Gott liebt uns doch. Das Ding ist nur, er sieht in dir viel mehr als du in dir. Er sieht ein Potenzial in dir, das ist gigantisch. Und du siehst vielleicht nur, schaust in den Spiegel, ganz ehrlich. Ich meine, ich habe vor 2 Jahren meine Deutschlehrerin getroffen. Habe ihr erzählt, wissen Sie, kennen Sie mich noch? Sie sagte, ja. Ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich in der Schule war. Ne? Und in der Schule hatten wir andere Interessen als zu lernen. Ich würde es mal so ausdrücken. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich schreibe heute Bücher. Sie sagt, nee. Ich sage, doch, wir haben jetzt eine Auflage in ganz kurzer Zeit von 1,5 Millionen. Die wollte das gar nicht glauben. Ich weiß noch, wie ich die Idee gekriegt habe, ein Buch zu schreiben. Es war in Amerika und dann kam ich aus dem Wasser von meiner Luftmatratze dort und da habe ich dann immer viele verrückte Ideen, komme zu meiner Frau, ich sage, du, ich soll ein Buch schreiben. Die guckt mich an, was denn, Comic? Die konnte sich gar nicht vorstellen, dass ich mehr als eine Seite vollkriege. Und jetzt schreiben wir Bücher und Bücher und Bücher. Hey, Gott hat solch ein Potenzial in dein Leben hineingelegt. Lass dich doch nicht runterdrücken von allem Möglichen. Das geht nicht und geht nicht und geht nicht. Was glaubst du, was bei uns alles nicht geht? Aber was sagt der Herr? Gott, sind alle Dinge möglich. Ich rede nicht von irgendeinem charismatischen Spooky-Zeug. Aber das, was von Gott ist, das hat Kraft. Auch in deinem Leben. Dazu bist du berufen, seine Herrlichkeit zu schauen. Das Zweite ist, das, was wir empfangen haben, aus seiner Nähe heraus weiterzugeben. Das hat Stefan ja schon gesagt. Ich komme mir vor, als wenn ich hier in Afrika wäre. So viele Menschen bekehren sich hier. Wir erleben Leute in unserem Land, die sowas von offen sind, wenn wir nur bereit sind zu gehen und Menschen zu erreichen. Eine der für mich bewegendsten Geschichten, die hat Stefan erzählt. Aber wenn wir unsere Geschichten erzählen, sitzt ihr noch übermorgen hier, wenn wir sie alle erzählen. Das war in Chemnitz. Also das war eine richtig hardcore atheistische Stadt. Und das war ein junger Typ, hatte einen schweren Autounfall, kam ins Krankenhaus und seine Familie wollte kommen, um sich von ihm zu verabschieden. So dramatisch war sein Zustand. Die Ärzte haben ihn aufgegeben, nichts geht mehr. Aber Gott gibt doch uns nicht auf. Er hört nachts eine Stimme und der Typ war nie in der Gemeinde, der kannte von all dem, was uns wohlbekannt ist, kannte er gar nichts. Nachts hört er eine Stimme und sagt, du bist geheilt, geh nach Hause. Jetzt höre ich auch schon Stimmen, jetzt ist er wirklich, das ist das Ende nahe. 2 Tage später wurde der Typ geheilt entlassen. Steht bei einem Straßeneinsatz in Chemnitz auf der Straße und hört unsere jungen Leute dort erzählen, dass Jesus lebt und so weiter. Und ganz interessiert hört er zu. Stefan geht zu ihm hin und sagt, sag mal, du hörst hier so zu. Und dann hört Stefan diese Geschichte von einem Typen Chemnitz. Es gibt keinen Gott, ich glaube nur, was ich sehe, weiß ich was alles. Auf der Stelle bekehrt er sich und seine Freundin auch. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die darauf warten, dass wir uns aufmachen und sie erreichen. Es gibt ja irgendwie so Lügen in unserem Land, die Deutschen wollen das Evangelium nicht hören. Ja, die gibt's auch. Die treffe ich auch. Und manchmal reagieren sie auch heftig. Also bei einer Evangelisation in Leipzig, ich war ehrlich gesagt dankbar, dass ich unverletzt nach Hause kam. Aber es gibt so viele, die darauf warten, dass wir hingehen und ihnen ernsthaft, authentisch, echt das Evangelium verkündigen. Das Zweite ist, keiner will sich für Jesus entscheiden. Absoluter Unsinn. Wir haben so viele Bekehrungen erlebt. Und ich meine, gerade beim Kirchentag, das ist ja fast der Traum. Also letztes Jahr Kirchentag in München, ich steige aus der U-Bahn aus, erster Tag, treffe zwei junge Typen, damit fing es an. Die haben mir erzählt, sie haben sich gerade konfirmieren lassen. Ich sage, was habt ihr denn gelernt? Ja, die 10 Gebote. Ist ja im Großen und Ganzen erstmal nicht falsch. Aber was denn noch? Naja, ich sage, was ist denn das Zentrum des christlichen Glaubens? Das konnten die mir nicht sagen. Wurden gerade konfirmiert. Ich war geschockt. Ich habe es ihnen kurz erklärt, das ganz einfache Evangelium. Ich sage, wollt ihr Jesus kennenlernen? Wollt ihr euer Leben mit Gott in Ordnung bringen? Aber na klar, beide bekehren sich. Dreh mich um, 5 Mädels, genau das Gleiche. Alle 5 gerade konfirmiert, auch nur die 10 Gebote gelernt. Ich sage, was lernt ihr denn da? Ich meine wirklich, die 10 Gebote sind richtig klasse. Aber Jesus hätte nicht kommen müssen und sterben müssen, wenn wir es geschafft hätten, diese Gebote einzuhalten. Alle 5 bekehren sich. Wisst ihr, es gibt Menschen in unserem Land, die suchen das, was wir haben. Und manchmal denken wir, was haben wir bloß? Kennst du das Gefühl? Wir wurden auch bei unseren evangelistischen Bemühungen manchmal abgelehnt, wir sind enttäuscht und denken, wer sind wir nur, was haben wir? Kennst du dieses Gefühl? Ich kenn's. Wir waren damals, als wir Fernsehen gemacht haben, haben wir eingeladen zu einer Fernsehparty und viel Prominenz lief da rum und ganz ehrlich, wir haben eine Fernsehsendung gemacht. Mann, oh Mann, die war so unbedeutend. Und dann stand ich in der Schlange zum leckeren Buffet, dort konnten wir umsonst essen, das war richtig gut, stand ich direkt hinter Thomas Gottschalk. Der ist, ich würde mal sagen, maximal 1 Zentimeter größer als ich. Gefühlt war der 100 Meter größer als ich. Ich schaute hoch und er schaute herab. Ich kam mir so klein und so mit Hut und unbedeutend vor. Aber ganz ehrlich, was sind Dinge in dieser Welt? Menschen, die sich so wichtig tun oder wichtig fühlen. Ohne Jesus. Was ist es? Hingegen du, der du vielleicht in der Welt nicht den großen Doktortitel hast oder vielleicht einen Doktortitel durch Plagiat, macht auch nichts, sei gesegnet. Egal, was du hast oder was du bist, aber wenn du Jesus hast, dann hast du das Kostbarste in dieser Welt. Sag mal Amen. Genau. Die Bibel sagt, dass das Evangelium, der Schatz im Acker ist, die Perle, das Kostbarste, was es gibt. Wir hatten vor einigen Jahren eine Evangelisation in Hannover und ich habe zu einer jungen Frau aus dem Team gesagt, komm, jetzt geh du mal nach vorne, predige, mach einen Aufruf zur Bekehrung. Und die wollte nicht. Sie sagte, ganz ehrlich, Werner, ich bin doch eine christliche graue Maus. Vielleicht bist du auch eine christliche graue Maus. Das heißt, du wurdest geboren schon im Taufbecken und dann hast du aber auch wirklich alle christlichen Gruppen durch. Krabbelgruppe und Kindergruppe und ich weiß nicht, was alles so kommt. Und das sagte sie, ich habe doch nichts. Sondern war sie gehorsam und hat das Evangelium verkündigt, macht einen Aufruf, nichts geschah. Die andere Seite von dieser Geschichte war eine Frau, die in Deutschland das Nummer 1 5-Sterne-Wellness-Hotel führt, 10 Jahre nach Gott sucht, total verstrickt in der Esoterik, steht auf dem gleichen Platz, hört dieses 18-jährige Mädel predigen und sagt sich, dieses Mädel hat was, was ich nicht habe. Die kennt Jesus. Sie hat 150 Angestellte und sagt sich, ich lasse mir doch von dem Mädel nichts sagen. Und war so bewegt von dem, was sie dort hörte, dass diese Geschäftsfrau auf diesem Platz ihr Leben Jesus gegeben hat. Das ist eine unglaublich lange Geschichte. Allein diese Geschichte ist eine halbe Predigt oder vielleicht sogar eine ganze. Sie rief meine Frau und mich hinterher an. Paar Monate später hat uns eingeladen in ihr Hotel. Ich sag, wow, das hatte ich schon lange auf dem Herzen. Und dann waren wir in diesem Hotel und meine Frau sagt, Mensch Werner, spürst du die Atmosphäre hier? Ich sag, ja. Ich sag, das Buffet. Meine Frau sei die Buddhas überall da rumstehen. Ich sage, na, die Typen interessieren mich in diesen Tod, aber das Essen ist lecker. Wisst ihr, was seitdem geschehen ist? Die gesamte Familie kam zum Glauben. Die Buddhas haben sie rausgeschmissen. Am nächsten Tag kam der Reiki-Meister an und sagt, hier ist keine Kraft mehr. Mittlerweile sind auch die Reiki-Meister draußen. Was sie im Programm haben, ist, dass sie für Menschen beten. Im Top-Wellness-Hotel. Leute kommen dort zum Glauben. Ich predige Heiligabend dort. Zu allen Hotelgästen. Alles, weil ein 18-jähriges Mädchen ihren Mumm zusammengenommen hat und auf der Straße ganz einfach von Jesus erzählt hat. Das einzige Problem, was wir haben, wisst ihr, wo das Problem ist? Das ist der Teufel. Ach, überwerte den Fritzen nicht so. Das einzige Problem, was ich wirklich glaube, was wir haben, das existiert in unserem Kopf. Das ist das allergrößte Problem. Natürlich, der Teufel hat echt kein Interesse, dass wir es tun. Wir wollen ihn auch nicht zu klein machen. Hat schon ein bisschen Speed. Aber das größte Problem ist in unserem Kopf. Wir sind lau. Es geht nicht. Alles Mögliche an Gefühlen oder Gedanken. Ich war vor Jahren auf einer Esoterikmesse, um dort zu schauen, wie ein Schweizer Pastor auf einer ESO-Messe die Kranken heilt. Das fand ich hochspannend. Und dann kam ich hin in die ESO-Messe und sah diese ganzen okkulten Typen dort. Das einzige Problem war, der Pastor ist abgereist. Und dann sagten die Mitarbeiter: Mensch, Werner, toll, dass du hier bist. Jetzt kannst du übernehmen. Ich sag, ich wollte zugucken, wie ihr das macht. Gegenüber eine Wahrsagerin. Ich meine, aus ihrer Hand hätte ich hier auch die Zukunft. Nee, aus der Bibel hätte ich ihr ihre Zukunft vorhersagen können. Aus der Hand sehe ich gar nichts, außer guten Tag. Nebenan eine stockokkulte Bude. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, Mensch, wir hätten doch erstmal 5 Wochen um das Gebäude rumlaufen müssen und beten und geistliche Kriegsführung. Ich weiß nicht was, alles haben wir alles nicht gemacht. Morgens habe ich nur gesagt, Herr, segne den Tag und bin dorthin gefahren. Wusste ja nicht, was kommt. Mein Kopf, in mir war Krieg. Ich sage, was geschieht jetzt hier? Das geht alles nicht. Aber was dann geschah, Scharen an Leute kamen zu unserem Stand. Die Wahrsagerin hat sich bei der Messeleitung beschwert, weil so viele Leute bei uns waren, dass keiner mehr zu ihr kommen konnte. Leute wurden auf der ESO-Messe mehr geheilt als in unserer Gemeinde. Eine Frau kam am zweiten Tag zu mir und sagte, ich wollte mich nur noch mal bedanken. Ich habe Borreliose, ein Zeckenbiss, nicht behandelt, habe Lähmungserscheinungen und konnte nicht mal richtig gehen. Seitdem sie für mich hier auf der ESO-Messe gebetet haben, vollständig geheilt. Wir haben erlebt, wie Gott heilt auf der ESO-Messe. Ihr Lieben, das ganz große Problem ist in unserem Kopf. Und das müssen wir immer wieder überwinden. Und deswegen hilft mir, vielleicht hilft es dir auch sowas hier, Apostelgeschichte 29. Ich sage, ich möchte Lebensstil, wo immer ich bin, ich möchte Menschen gewinnen. Amen. Ich möchte Menschen erreichen. Und da sind Leute in unserem Land, die warten darauf, dass wir uns aufmachen und sie gewinnen. Letzter Punkt und dann werden wir beten. Jesus rief uns, Jünger und uns, Nummer 1, dass wir bei ihm sind. Nummer 2, dass wir hinausgehen und das Wort verkündigen. Nummer 3, dass wir Vollmacht haben, dass wir Power haben. Deswegen bin ich begeistert von dieser Geschichte, wie so ein einfaches Mädel erlebt, wie Gott sie gebraucht. Du sollst dazugehören. Du sollst zu denen gehören, die erleben, Gott gebraucht ganz gewöhnliche, normale Christen, weil im Reich Gottes gibt es keine Stars. Und wer im Reich Gottes denkt, er ist einer, der ist schneller weg vom Fenster, als er gucken kann. Im Reich Gottes gibt es Diener, gibt es Menschen, die Jesus lieben und ihm dienen. Aber Gott gebraucht diese einfachen Typen, wie ein Petrus zum Beispiel. Hatte gerade noch vollkommen versagt, hat den Herrn verpfiffen, 3-mal, hat selbst Muffe gehabt vor so einer einfachen Frau. Also wenn du Angst hast, kein Problem für Gott. Ich habe so viele Probleme mit meinen Ängsten gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe, weg mit den Ängsten. Bringt doch alles nichts. Dieser Petrus steht dort, predigt machtvoll, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat. Tausende bekehren sich. Und dann trifft er diesen Mann dort ein bisschen körperlich schwer angeschlagen und sagt, was? Gold und Silber habe ich nicht. Vielleicht hast du ein bisschen Gold. Hast einen Goldzahn? Wisst ihr, ganz ehrlich, Petrus sagte, das alles habe ich nicht, aber ich habe etwas. Ich möchte sagen, dass du etwas hast, wenn du Jesus hast, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist es egal, was dein Gefühl sagt, dann hast du etwas. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Fühle ich jetzt nicht so. Ist vollkommen wurscht, ob du das fühlst. Wisst ihr, wir sind manchmal, damit haben wir Charismatiker ein bisschen ein Problem, wir müssen Dinge erst fühlen. Aber zum Beispiel sagt das Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ich bete schon lange nicht mehr dafür. Lasst uns beten, dass wir eine Last für Verlorene bekommen. Ich sage, komm, lass uns hingehen zu einem Verlorenen, du wirst die Last bekommen. Unser erstes Oktober-to-go in Hannover. Wir wollten damals, das war die Idee, in ein Rotlichtviertel gehen, worauf ich gar keine Lust hatte, Stefan noch weniger. Wir waren müde, wir waren ausgelaugt, wir waren fertig, wir saßen bei McDonald's und es war kalt. Und da jetzt auch noch, ich sage mal ganz ehrlich, jetzt noch mal in Puff gehen, wo wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Wir beide waren noch nie in so einem Laden drin. Ich weiß noch, sein verzweifeltes Gesicht, als wir vor der Tür standen. Er sagt, Werner, ich will da nicht rein. Ist da los, rein jetzt. Ab im Puff. Dann habe ich meine Frau vorher noch angerufen. Ich sage, du Schatz, ich bin der erste Ehemann in Deutschland, der seine Frau anruft, bevor er dort reingeht. Aber ich hatte Angst gehabt. Nämlich, warum? Ich habe Angst gehabt, dass die Frauen nichts anhatten. Dann wären wir sofort wieder rausgegangen. Aber dann war ich beruhigt. Die Frauen hatten alle was an. Das war wie im Swimmingpool. Die hatten Bikini an, das war alles nicht schlimm. Aber was dann geschehen ist, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Und da weiß ich, Gottes Wort stimmt. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Bloß sie wird erst aktiv, wenn wir gehen. Als diese eine Prostituierte mir ihre Geschichte erzählt, sie kommt aus der Dominikanischen Republik, verheiratet und zwei Kinder, hat gehört, in Deutschland verdient man Geld. Man hat ihr hier den Pass abgenommen und jetzt wird sie als Sklavin verkauft. Sie hat sich bekehrt. Aber wisst ihr, als sie mir diese Geschichte erzählt, mir liefen Tränen runter. Ich stand in diesem trostlosen Gang des Bordelles. Am Anfang dachte ich noch, ach Mensch, wir sind mal im Bordell zum Evangelisieren. Fand ich das noch irgendwie lustig. Jetzt war dieser Fang war völlig raus. Ich habe gedacht, das ist wie eine Sklavin. Hat Kinder und Familie. Und ich stand dort und mir liefen die Tränen runter. Wisst ihr, die Power kommt, wenn wir hingehen, wenn wir zu den Verlorenen gehen, wenn wir merken, wie Gottes Liebe da ist. Wenn wir hingehen zu Menschen, die in Not sind. Wir waren bei der Summer to Go Tour auf der Love Parade. Wir wussten erst nicht, was wir dort sollten, aber als wir dann hörten drin, über 20 Tote, auf einmal wussten wir, dort sind wir genau richtig, Menschen in Not. Wir konnten Menschen helfen und für sie da sein. Gottes Kraft kommt, wenn wir gehen. Petrus hatte etwas. Ich möchte sagen, dass auch du etwas hast. Die gleiche Power, schreibt Paulus, die in Petrus wirksam war, ist nämlich auch in Paulus wirksam geworden. Auch Freund Paulus ist nicht mehr unter uns. Diese Kraft soll in dir wirksam werden. Seine Kraft, seine Autorität. Markus 16 kennt ihr. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist, es nicht zu wissen, was dort steht und vielleicht noch im Griechischen genau zu wissen, was dort steht. Das Entscheidende ist, es zu tun. Markus 16, Vers 15 sagt, diese Zeichen aber folgen denen, die? Ja, das Herbert, das weiß, das hätte ich mir denken können. Denen, die? Denen, die glauben. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Wir denken ja, oh, dieser gesalbte Heilungsevangelist, wenn der mir seine Hände auflegt. Das Tolle bei Summer to Go ist, es waren 15-Jährige. In Hamburg, ein 15-jähriges Mädel legt einem Blinden die Hände auf und der Blinde packt seinen weißen Stock zur Seite und fängt an zu sehen. Ein 15-jähriges Mädchen. Vor einiger Zeit brauchten wir unbedingt einen Handwerker und wir hatten einen Termin mit ihm in der Woche und dann rief er an, meine Frau hatte am Telefon gehabt, um abzusagen. Und er sagte, wissen Sie, Frau Nachtigall, ich kann nicht kommen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich muss zum Arzt, diese Woche läuft gar nichts mehr. Und dann höre ich meine Frau am Telefon, wie sie loslegt und sagt, wissen Sie, wir glauben ja an Gott. Und dann, das Problem war, dieser Handwerker, so eine deutsche Eiche, ich glaube nur, was ich sehe. Was ich nicht sehe, gibt's auch nicht. Ich habe gedacht, was wird dieser Typ denken? Diese religiöse Tante dort, die hat ja irgendwie nicht immer alle Tassen im Schrank. Kennt ihr dieses Gefühl? Was werden wohl die anderen denken? Wie oft lähmen uns solche vollkommen idiotischen Gedanken? Ich war aber letztendlich begeistert. Meine Frau legt los und betet für ihn. Der Mann, drei Tage später, ruft uns wieder an und sagt, Frau Nachtigall, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Was haben Sie mit mir gemacht? Nachdem Sie gebetet haben, waren die Schmerzen weg. Ich bin nicht mehr zum Arzt gefahren. Meine Bandscheibe fühlt sich pudelwohl. Alles ist okay. Jetzt erklären Sie mir das bitte. Hey, wenn wir anfangen, gemäß dem zu handeln, was die Bibel sagt, unser Leben als Christ wird abenteuerlich. Wenn Leute sagen, Christsein ist Langeweile, dann kennst du das Original nicht. Dann kennst du irgendwas, ein Abklatsch, aber echtes Christentum ist Abenteuer. Ist absolut Abenteuer. Letzte Woche war ich in einer Werkstatt, mein Auto, Winterreifen changen, Sommerreifen. Und dann saß der Kfz-Mechaniker da und erzählte mir, er muss ins Krankenhaus, weil er ein Grinsel im Bein hat und so weiter. Ich habe ihm von Jesus erzählt, leg ihm die Hände auf. Ich rufe die nächste Woche an. Ich bin mal gespannt, was passiert ist. Wenn wir gehen, wir werden Gottes Power erleben. Das Problem manchmal ist, ja, wir müssen das erst spüren. Aber das ist Unsinn. Wenn Gottes Wort sagt, sie gingen hin, das haben sie getan und der Herr war mit ihnen. Vers 20 lesen wir das, Markus 16. Die Jünger gingen hin, predigten überall oder verkündigten oder haben Menschen von Jesus erzählt und der Herr war mit ihnen. Gott will mit dir sein. Ich weiß nicht, ob ihr die Disziplin vom Ironman kennt. Kennt ihr die? Den Ironman? Ich meine, wir Männer müssen auch, biblische Männer können auch beweisen, dass sie taffe Typen sind. Oder? Also der Iron Man, um mal die Disziplin zu erklären, gleich wisst ihr, worauf ich hinaus will. Er schwimmt 3,6 Kilometer. Dann springt er aufs Fahrrad, fährt 180 Kilometer Fahrrad, springt vom Fahrrad und rennt einen Marathon. Das ist der normale Iron Man. Das ist schon mal richtig tough. Und das Ganze, der Weltmeister, zumindest vor 2 Jahren, kam aus Deutschland. Er schafft es in 8,2 Stunden. Ich habe vor 3 Jahren in Florida eingetroffen. Der sagte mir, das hat er ein paar Mal gemacht. Dann hat er gedacht, naja, ich muss das mal ein bisschen toppen. Ich sage, was? Und er sagte, dann habe ich den doppelten Ironman gemacht. Das schaffen im Jahr nur 40 Leute. Bedeutet 7,2 Kilometer Schwimmen, 360 Kilometer Fahrrad und einen doppelten Marathon, also über 80 Kilometer laufen. Unter 36 Stunden. Also ich schaffe das auch, ich habe es durchgerechnet. 16 Wochen, 4 Tage, die Richtung. Oder ich ändere die Disziplin. 360 Kilometer Auto, kriegt man ja alles hin. 80 Kilometer Motorrad und die 7,2 Kilometer, die kriege ich noch mit dem Fahrrad hin. Lieben, jetzt stell dir mal vor, dieser doppelte Ironman, jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will, dieser Hammer-Sportler ist heute Abend irgendwo hier, Starbucks in Darmstadt, sitzt da, trinkt so ein kleines Tässchen Espresso und du siehst ihn so, das ist doch der Typ, von dem Werner erzählt hat, der doppelte Ironman. Dann gehst du zu ihm hin und dann guckst du ihn an, der kommt ja aus Amerika, ne, und sagst, spürst du die Kraft? Der guckt dich an und denkt, Mensch, wow, die Deutschen sind wirklich komisch, besonders hier in Darmstadt. Welche Kraft, denkt er sich, soll ich hier spüren? Ich habe eine kleine Tasse Espresso in der Hand. Welche Kraft? Hier brauche ich keine Kraft zu. Wisst ihr, wenn der Mann trainiert hat und es geht los, der große Tag kommt, er springt ins Wasser, er schwimmt seine 7,2 und so weiter und so weiter. Wenn er geht, ist die Power da. Und so ist es mit uns Christen auch. Wenn wir gehen und handeln gemäß Gottes Wort, ist die Kraft da. Ist die Kraft da. Wisst ihr, es ist, und damit schließe ich jetzt und dann beten wir. Ist 3 Jahre her, unsere erste Summer-to-Go-Tour. Ich habe eine Evangelisation nach der nächsten gemacht. Ich war ausgelaugt, ich war müde, ich konnte nicht mehr und hatte noch eine ganze Woche in der Ukraine. Jeden Abend predigen und das volles Rohr, das Programm. Ich war einfach nur fertig. Und dann bin ich von der Bühne runtergegangen. Ich war begeistert, haben sich viele Leute bekehrt und geheilt. Und dann kam der Pastor an. Ich wollte nur noch eins. Ich wollte nach Hause fahren, ich wollte schlafen, ich war müde. Und dann sagt der Pastor, Werner, kannst du noch für die 3 Frauen kurz beten? Ich sage, ja, mal ganz schnell. Die haben alle 3 AIDS. Dafür habe ich heute aber keine Kraft mehr. Aber ganz ehrlich, ich habe sowieso keine Kraft, dich zu heilen. Ich könnte dir meine Hände so lange auf deinen Kopf legen, bis du eine Glatze hast, du wirst nicht geheilt. Es ist der Herr, der heilt. Es ist der Herr. Ich fühlte mich ohnmächtig, stand vor den 3 Frauen mit AIDS und ich habe gedacht, was machst du jetzt hier? Markus 16 sagt, ja, mehr verzweifelndes Gebet, bete und fahr nach Hause. Halbes Jahr später, ich war in der gleichen Stadt, ich war wieder ein bisschen, habe mich wieder gut erholt, hatte eine tolle große Konferenz gehabt, viele haben sich bekehrt und wurden geheilt und so weiter. Und dann ging ich raus und eine Frau hinter mir her und Olga hieß sie und sie auf Russisch und ich meine, ich verstehe nicht so viel Russisch, also Suschivoi und ein paar Wörter kriege ich hin, aber mehr auch nicht. Und dann kam die Übersetzerin und dann, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, nur von dem Zeugnis dieser Frau. Diese Frau war eines der 3 Frauen, die an dem Abend an der Bühne standen. Ich hatte nur kurz für sie gebetet, ich war fertig, ohnmächtig, platt. Aber sie ist, nachdem ich für sie gebetet hatte, zum Arzt gegangen, hat einen Bluttest machen lassen und der Arzt war fassungslos. An dem Abend hat Gott sie berührt und sie ist von AIDS vollständig geheilt. Ihr Lieben, wenn wir handeln, was uns unsere Gefühle sagen, wenn wir irgendwo hinkommen, aber nicht, wir werden keine biblischen Resultate sehen. Wenn wir handeln gemäß dem, was Gottes Wort sagt, wir gehen hin, verkündigen das Evangelium, beten für Kranke, werden wir biblische Resultate sehen. Kann ich alles erklären, verstehe manches nicht, aber eins weiß ich, Gott ist der gleiche in unserem Land, er ist der gleiche heute im Jahre 2011, er hat sich nicht geändert, er ist auch heute Abend in Topform und er hat dich berufen. Er hat dich berufen, das ist der höchste Ruf in deinem Leben, dass du bei ihm bist. Ich rede nicht davon, morgens die Losung zu lesen, so ein Bibelvers, ich mag die Losung, aber es ist für mich eher Fastfood, so ein Vers, den man schnell, und dann gebetet, Herr, segne mich, ganz ehrlich. Wenn Gott uns wichtig ist, dann weiß ich auch, dann hat das manchmal mit Zeit zu tun. Ich arbeite ziemlich viel, extrem viel sogar, und trotzdem stehe ich oft früher auf, weil es mir wichtig ist, bei Gott zu sein. Mit ihm in Kontakt zu sein, seine Nähe zu erfahren. Du bist berufen, das ist dein höchster Ruf. sein Freund zu sein. Du bist berufen, dieses einzigartige Evangelium hier in Darmstadt oder wo immer du bist, in deinem Umfeld, auf deinem Arbeitsplatz, Uni, Schule, wo immer du steckst, Menschen von Jesus zu erzählen. Und du bist berufen, in Vollmacht und in Autorität zu leben. Lass uns aufstehen am Ende. Und ich würde gerne beten. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, hey, bei Gott gibt es solch ein Reichtum und vielleicht lebst du in wirklicher Armut, also geistlich gesehen, meine ich. Und du sagst, Mensch, ich habe solch einen Hunger, ich möchte mehr von diesem Gott. Schließ mal deine Augen. Jesus, ich danke, dass du heute Abend hier bist. Danke, dass das die höchste Berufung ist unseres Lebens, dich zu kennen, deine Gegenwart in unserem Leben zu erfahren. Ich danke dir, dass wir nicht irgendwelche frommen Aktivisten sind, die ständig nur irgendwelche Aktionen machen müssen, sondern zuallererst, Herr, wir sind deine geliebten Kinder. Und vielleicht drückst du das in deinen eigenen Worten heute vor Gott aus und sagst, Herr, ich möchte mehr von dir. Ich möchte diese Intimität, diese Nähe viel mehr erfahren. Ich gebe mich nicht zufrieden mit so wenig, sondern ich möchte deinen Reichtum in meinem Leben erfahren. Ich möchte deine Nähe, deine Gegenwart erfahren. Vielleicht bist du hier und du merkst, du stehst mit einem Bein in der Welt und mit einem Bein in der Gemeinde und du sagst heute Abend, Herr, ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Ich möchte ganze Sachen machen mit dir. Jesus hat am Kreuz alles für dich gegeben. Und er ruft dich heute Abend und sagt, komm, du sollst mein Freund sein. Mach ganze Sachen mit dir. Vielleicht bist du hier und hast noch nie ernsthaft eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und sagst heute Abend, ich möchte Jesus mein Leben geben. Würde ich gerne für dich beten. Wenn du hier bist und sagst zum ersten Mal, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Oder du bist hier und du merkst, Mensch, irgendwie ich mache nicht ganze Sachen mit Gott. Aber ich möchte es. Würde ich gerne am Ende für dich beten. Ganz einfaches Gebet. Wenn das der Wunsch ist, dann bet doch dieses Gebet mit mir. Wenn du es möchtest, dann heb deine Hand als ein Zeichen vor Gott und sag, Herr, ich möchte ganze Sachen mit dir machen. Ich möchte dich kennenlernen. Für wen gilt das? Vielleicht beten wir das gemeinsam. Ja. Beten wir es gemeinsam und laut. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich unendlich liebst. So sehr, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auch verstanden bist und lebst. Komm du jetzt in mein Leben. Vergib meine Schuld. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Das Zweite ist, was wir heute gehört haben, du bist hier, um Licht zu sein in dieser Stadt. Das Kostbarste, was es gibt, ist das Evangelium. Gott möchte dich gebrauchen, diese unendlich faszinierende Botschaft von Jesus Menschen weiterzugeben. Die Bibel sagt, wir empfangen seine Kraft und werden dadurch seine Zeugen sein. Vielleicht hast du Ablehnung erfahren, was auch immer du erfahren hast, aber vielleicht sagst du, Herr, ich möchte wieder ganz neu Menschen erreichen mit dem Evangelium. Vielleicht legst du dich heute Abend fest und sagst, in der nächsten Woche werde ich eine Person ansprechen. Vielleicht bist du mit dabei hier bei dem Missionsteam und bist ständig dabei rauszugehen. Vielleicht sagst du, Herr, von meinem Arbeitsplatz, Uni, wo auch immer ich bin, nächste Woche werde ich eine Person ansprechen. Vielleicht machst du das fest heute Abend. Sagst, Herr, gebrauch mich. Sag das in deinen eigenen Worten ihm. Und treffe eine Entscheidung. Sagst, Herr, ich lege mich fest vor dir. Die gute Nachricht ist, Evangelisation ist kein Krampf. Gott hat die guten Werke vorbereitet. Vielleicht merkst du, dass du lahm geworden bist, lau. Sagst, Herr, ich möchte ganz neu wieder brennend das Evangelium weitergeben. Ich bete, dass du heute berührt wirst mit der Kraft Gottes, mit seinem Feuer, um entzündet davon, mit Leidenschaft hinzugehen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist deine Berufung. Jesus sagt zu dir, folge mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Herr, wir brauchen das immer neu, diese Leidenschaft, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht nur eine Philosophie gegeben hast, sondern wirklich Kraft und Power. Und ich danke dir, dass deine Kraft heute Abend hier ist. Ich danke dir, dass deine Möglichkeiten weit über unseren Möglichkeiten liegen. Ich danke dir, dass dir alle Dinge möglich sind, auch hier heute Abend. Und noch bevor wir in den zweiten Teil der Anbetung gehen, würde ich ganz gerne kurz für Kranke beten. Wer ist hier heute Abend? Du bist krank, du hast Schmerzen. Vielleicht bist du krank, dass dir kein Arzt mehr helfen kann. Macht alles nichts. Der Chefarzt ist hier heute Abend. Wer ist hier und du brauchst Gebet? Heb doch mal ganz schnell deine Hand. Das sind einige. Jetzt hast du ja gehört, dass, lass deine Hand oben, dass im Reich Gottes es keine Stars gibt, sondern dass Gott gewöhnliche Christen gebraucht. Jetzt mach mal deine Augen auf, dreh dich mal um und such dir mal ganz schnell jemand, der seine Hand gehoben hat. Und wir werden jetzt hier für Kranke beten. Und zwar wirst du für Kranke beten. Jetzt mal ganz schnell, dreh dich um, guck jemand, da sind zum Beispiel zwei Frauen, dort war jemand, lass, die ihr Gebet braucht, lass eine Hand oben. Dreht euch mal ganz schnell um. Jetzt wartet auf nichts mehr, warten war noch nie unsere Stärke. Sucht mal ganz schnell. Hier vorne sind 1, 2, 3. Da ist noch jemand. Dreht ihr mal ganz schnell um und let's go. Ihr aus der Gemeinde, geht zu den Leuten, die... Ihr Lieben, da sind noch zwei. Ihr da hinten seid gesund, also legt diesen beiden kostbaren Schwestern die Hände auf. Jetzt meine ich euch. Jeder, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der Jesus kennt. Redet nicht lange in einem Satz, was ist euer Problem, und dann legt ihr die Hände auf und im Namen Jesus werdet ihr jetzt beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir, dass in deiner Gegenwart absolut alles möglich ist, heute Abend hier. Und ich komme an gegen jede Form der Krankheit hier in diesem Raum. Und ich verfluche jede Form der Krankheit hier in diesem Raum. Herr, du hast am Kreuz auf uns genommen, unsere Schmerzen, unsere Leiden. Du hast bezahlt, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Und deswegen bete ich, dass jede Krankheit weichen muss. Befehle ich, dass jeder Schmerz jetzt geht. Sage ich zu deiner Krankheit, dass sie jetzt weichen muss und dass alles in deinem Körper in die Ordnung Gottes kommt. Ob es ein Krebsgeschwür ist, es wird jetzt absterben in Jesu Namen. Dein Rückenproblem, alles dort soll in die Ordnung Gottes kommen. Deine Wirbelsäule, jeder Wirbel soll in die Ordnung Gottes kommen. Dein Herzproblem, in dem Namen Jesus, empfange jetzt Heilung. Arthrose muss jetzt weichen in Jesu Namen. Was immer dein Problem ist, was immer deine Krankheit ist, wir glauben, dass deine Kraft jetzt hier ist. Dass deine Power hier ist und dass du jetzt kommst, Geist Gottes, dass du wirkst, dass du jeden einzelnen Kranken jetzt anrührst. Wir danken dir, dass bei dir alles möglich ist, Herr. In deinem Namen ist Autorität über jede Krankheit. Deswegen nehmen wir Autorität über jede Macht der Krankheit hier heute Abend. Kommt Heilung hinein in deine Ohren, in dem Namen Jesus. Herr, wir empfangen jetzt Heilung von dir, in Jesu Namen. Amen.